Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, denn es ist tatsächlich so, dass wir uns schon seit über 25 Jahren kennen. Seitdem hat sie beeindruckende Spuren hinterlassen. Sie hat eines der ersten Unternehmen in Deutschland aufgebaut, das Impact Investment und Microfinance ganz praktisch möglich macht. Mit dem Ziel, finanzielle Teilhabe dort zu schaffen, wo sie am meisten gebraucht wird. In dieser Folge sprechen wir über Microfinance als Werkzeug für echte Wirkung, über nachhaltigen Vermögensaufbau, über Verantwortung im Investmentprozess und auch über den besonderen Moment, wenn man plant, das eigene Lebenswerk weiterzugeben. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Edda Schröder. Herzlich willkommen, liebe Edda. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch.
Vielen Dank, lieber Jo, für die Einladung.
Sehr gerne. Microfinance, kleine Kredite, große Wirkung. Ist das so eine Überschrift, mit der du schon leben könntest?
Immer noch, ja. Ich glaube, wir haben diese Überschrift auch vor über 20 Jahren mal ins Leben gerufen, weil es ist halt die Tatsache, was es ist, mit kleinem Geld große Wirkung zu erzielen. Mit, ich sag mal, früher waren es $20, heute sind es vielleicht $100 oder $500, dass sich Menschen mit diesem Geld erstmal Zugang überhaupt zum Kapitalmarkt, zu Finanzdienstleistungen erwerben können, ein Darlehen bekommen können und sich damit versuchen, aus der Armut zu befreien. Und die große Wirkung ist halt, damit auch selber dann Wohlstand zu generieren, Kindern die Schulbildung zu ermöglichen, also eine große positive Wirkung für das eigene Umfeld zu generieren.
Großartig, viele Themen schon angesprochen in der kleinen Intro. Ich kann mit der Überschrift auch extrem viel anfangen, steckt eine Menge drin. Bevor wir genau diese einzelnen Themen noch mal ein bisschen sezieren, sei doch so nett, stelle ich doch noch mal kurz dem Publikum vor, den Zuhörern vor. Ich kenne dich sehr gut. Weißt du noch, was unsere erste Station gemeinsam war?
Ich glaube, irgendwie im Osten Deutschlands, oder? War das nicht so?
Da sind wir mal hingefahren gemeinsam und das ist 25 Jahre her und das war, die Firma darf man, glaube ich, nennen, Fleming Asset Management. Nur die älteren Zuhörer können sich noch daran erinnern. Nee, sei doch so nett, stell dich einfach mal kurz vor, was dein Werdegang gewesen ist und vielleicht auch schon andeuten, wie du auf dieses Thema aufmerksam geworden bist.
Oh, da muss ich lange ausholen, aber ich fange mal an. Ich habe, wie gesagt, ich komme vom Dorf. Vom Bauernhof, habe dann irgendwann mal das Abitur erreicht und dann eine Bankausbildung gemacht und bin da die Umwege alt nach Frankfurt gekommen, damals zu Flemings eigentlich direkt. Und dann da war ich von 1994 bis 2000 und von 2000 bis 2006 war ich in der Geschäftsführung bei Schroders in Frankfurt, die du ja auch sehr gut kennst. So. Und habe dann aber überlegt, jetzt ist irgendwie gut, jetzt den 359. europäischen Aktienfonds aufzulegen. Das muss jetzt auch nicht sein. Und habe durch Zufall, eigentlich durch die KfW, das Thema Mikrofinanz kennenlernen dürfen. Die wollten damals oder haben damals auch den ersten Fonds aufgelegt für das eigene Geld und für institutionelles Geld. Und ich kannte da jemanden privat und sagte, Mensch, du kennst dich doch mit Fonds aus. Wie legt man denn so einen Fonds auf? Da habe ich gedacht, gut, ja, und dann habe ich hier noch eine KVG organisiert. Die gibt es heute aber auch nicht mehr. Und da habe ich das Thema kennenlernen dürfen. Da habe ich gedacht, boah, das ist ja cool. Geld hier einzusammeln in der westlichen Welt und Menschen zu geben, die unternehmerisch damit was anfangen können. Es geht nicht um Subventionen, es geht wirklich um Unternehmertum aufzubauen in den Entwicklungsländern.
Schon mal ein gutes Stichwort, Microfinance, Mikrofinanz. Jetzt hast du gesagt, okay, hier in entwickelten Ländern Geld einzusammeln, um es dann weniger entwickelten Personen, Menschen, Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Erklär noch mal ganz kurz, wie das in der Praxis aussehen könnte. Ein Beispiel. Mit wie viel Geld könnte jemand in Entwicklungsländern ein Unternehmen aufbauen?
Ja.
Nimm doch mal dein Lieblingsbeispiel und erklär anhand dieses Beispiels mal den Zuhörern, was Microfinance kann.
Also da gibt es sehr unterschiedliche. Das Thema, was viele auch kennen, ist die typische Nähmaschine. Ne? Und dann gehen wir gleich mal nach Indien. Da ist es auch noch sehr traditionell, dass gerade, und ein Thema für Mikrofinanz ist ja auch, dass Frauen eine finanzielle Unabhängigkeit erreichen sollen. Das heißt, eine Frau bekommt ein Darlehen, also ein Darlehen über einen Kredit, über, lass es mal $200, $300 sein. Das ist im Schnitt, ist das die Darlehensgröße in Indien, die einen Mikrokredit ausmachen. Das sind ungefähr $350. Und mit dem Geld, entweder kauft sie Stoff, also ich habe es selber erlebt, sie waren in Mumbai, rennen in Slums, wo sie dann wirklich den Stoff kaufen, kriegen Darlehen, kaufen davon den Stoff, fertigen dann ganz tolle Saris an, also wirklich schicke Sachen. Und dann zahlen sie aufgrund der Gewinne, die sie mit dem Verkauf dieser Textilie erreichen, zahlen sie den Darlehen zurück und generieren auch Gewinne. Und das ist ja ganz wichtig dabei, ne, dass sie auch Geld überbehalten, mit denen sie dann auch wirklich ihren Wohlstand oder beziehungsweise ihre Lebensumstände verbessern können. Und das ist halt ganz oft der Fall. Das ist, so sollte es eigentlich auch sein. Das ist die Idee von Mikrofinanz. Wir geben nicht direkt das Geld an die Frau, sondern bei uns sind immer sogenannte Mikrofinanzinstitute dazwischen geschaltet, weil das können wir nicht kontrollieren. Wir können das Geld nicht vor Ort einsammeln von den 450.000 Menschen, denen wir durch das Portfolio, was wir jetzt haben, durch den Fonds Gelder zur Verfügung stellen. Das heißt, wir arbeiten mit sogenannten Mikrofinanzinstituten zusammen. Das sind spezialisierte Banken, die sich auf diese Zielgruppe Menschen, die keinen Zugang zu Geld haben, normalerweise keine Sicherheiten bieten und oft arm sind und auf dem Land leben, Geld zur Verfügung stellen. Und dies wählen wir aus. In verschiedensten Ländern. Also wir sind jetzt aktuell, glaube ich, in 37 Ländern unterwegs.
Das heißt, ihr habt einen Vorortpartner, der im Grunde, ich sag's jetzt mal ganz platt, die Geldverteilung übernimmt.
Genau. Okay. Also zum Beispiel, wir haben jetzt im Schnitt, wenn man sich mal in Zahlen vorstellen kann, wir geben ein Darlehen über 5 Millionen an ein Institut nach Indien. An die mit der Maßgabe, dieses Geld an Menschen zu geben, die sich selbstständig machen wollen, die es als Betriebsmittelkredit brauchen, als Investitionskredit brauchen. Das hört sich jetzt so viel an, aber das sind wirklich diese $300, können auch mal mehr sein, 500 oder 2000. Im Schnitt im Portfolio sind die Darlehensgrößen an Endkreditnehmer bei uns $1,500. Und mit dem Geld kann man sich da selbstständig machen. Genau, und das ist das Ziel. Und wir suchen die Banken aus, damit, dass sie auch wirklich dieses Ziel verfolgen, dass das nicht zweckentfremdet wird, die Darlehen, die sie weitergeben. Und analysieren natürlich die Banken, dass sie finanziell nachhaltig sind, aber auch nachhaltig in der Art und Weise, wie sie mit ihren Kunden umgehen.
Das bedeutet, im Grunde erzielt ihr natürlich eine nachhaltige gesellschaftliche Wirkung und verfolgt aber auch ein ökonomisches Ziel.
Absolut, weil ich halte persönlich nichts von Subventionen, gar nichts, also gerade im wirtschaftlichen Umfeld. Und ich glaube, deswegen sind es auch Marktdaten und Marktzinssätze, die wir verlangen, auch von den Mikrofinanzinstituten, da ist nicht subventioniert. Also die Darlehen, die vergeben werden nach dem Marktzinssatz, sei es in Indien oder Peru oder wo auch immer auf der Welt vergeben, die Darlehen laufen meistens um die 2 Jahre an diese Banken, an diese Mikrofinanzinstitute, und die Darlehen an die Endkreditnehmer, die laufen meistens so 3, 6, 12, 18 Monate, also kürzfristigere Darlehen. Je nach Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal. Habe ich jetzt ein, wie die Frau, kaufe ich Stoff und verarbeite den, kann ich das vielleicht in 3, 6 Monaten zurückzahlen. Bin ich aber bei einem Landwirt ein Viehzüchter in Kirgisistan, der kriegt das im Frühjahr, kauft seine Lämmer, geht damit in die Berge, kommt im Herbst runter und verkauft die und kriegt dadurch den Gewinn, dann hält ein Darlehen halt 12 Monate. Also je nachdem, was für ein Geschäftsmodell auch dahinter steht.
Und diese Geschäftsmodelle lernt ihr kennen als Invest Innovations, oder bekommt ihr von diesen Geschäftsmodellen eigentlich gar nichts mit, weil ja quasi diese Mikrofinanzbank, wenn ich die mal so nennen darf, oder das Mikrofinanzinstitut hast du es genannt, ja eigentlich für dieses einzelne Geschäftsmodell verantwortlich ist.
Oh, wenn ich das nicht könnte, das wäre, ist ja mein Lebenselixier. Also wenn ich wirklich sehe, wie die Menschen noch was davon haben. Ne, das ist für mich persönlich ganz wichtig, dass wir wirklich auch die sogenannte Impact oder die Wirkung erzielen. Also wirklich zu sagen, ich will mir die Kunden vor Ort angucken, ich möchte sehen, was da passiert. Also wir werden, wenn wir jetzt Besuche machen, wir waren letztes Jahr in Lateinamerika, in Peru und in Ecuador, da gehen wir natürlich erstmal zu den Instituten, zu den Banken, und dann gehen wir aber auch mit den Anführungsstrichen Bankern vor Ort, meistens in die Filialen, gucken uns die Akten an, ziehen die Akten raus und gehen dann damit zum Kunden. Weil das ist ja das Interessante auch für uns, zu sehen, wer bekommt das Geld am Ende der Kette. Ne, die Kette ist ja nicht so lang. Das ist der Fonds, das ist die Bank, das ist der Endkreditnehmer. Aber trotzdem ist es natürlich für uns wichtig zu erfahren, was macht der Mensch damit? Und hilft es ihm? Ne, das ist ja immer die zentrale Frage, hilft es ihm?
Und du hast vorhin gesagt, 450.000 einzelne Personen, / Einzelunternehmer, haben von euch aktuell Mikrofinanzkredite, ich sag jetzt mal, vermittelt bekommen.
Genau, wir haben das so gerechnet, dass wir sagen, wir haben ein gewisses Volumen, ich sage mal von 750 Millionen Euro im Fonds, als Darlehensvergaben, müssen wir noch Liquidität halten. Und wenn wir das durch diesen 1500 noch was Dollar an Endkreditnehmerdarlehensgrößen teilen, dann kommen wir auf diese Zahl von 450.000 Menschen. Ja.
Stark. Was unterscheidet Mikrofinanz von Entwicklungshilfe?
Das ist ein Riesenunterschied, glaube ich. Also Entwicklungshilfe im klassischen Sinne, sie hat sich, man muss dazu sagen, die hat sich auch geändert mittlerweile. Man sagt ja auch nicht mehr Entwicklungshilfe, es heißt ja erst auch Entwicklungszusammenarbeit. Also das heißt, früher war es so, und ich habe auch privat so ein soziales Projekt in Kamerun gemacht, da gibt man Geld in ein Dorf als Beispiel, ne? Lässt da den berüchtigt-berühmten Brunnen bauen oder baut Sanitäranlagen für Schulen oder sowas. Das ist dann ein einmaliges Projekt. Das kannst du schlecht skalieren. Du kriegst einen bestimmten Betrag und dann wird ein Projekt umgesetzt. Was wir machen, der Ansatz von Investitionen, also in Impact-Investitionen, ist wirklich, dass man das skalieren kann. Und das ist ja auch das Gute beim Mikrofinanz. Die Darlehen, die wir vergeben, die kommen ja zurück und das Geld kann wieder woanders verwendet werden. Auch bei den Banken an sich. Die geben Darlehen für 3-6 Monate, kriegen es zurück und können es wieder an jemand anders vergeben. Und müssen es uns aber erst nach 2 Jahren zurückzahlen, die Gesamtsumme. Und das ist wesentlich größer skalierbar. Und da kann man wesentlich mehr Menschen mit erreichen. Und vor allen Dingen, es ist keine Almosen. Ich habe so oft erlebt, auch gerade auch, als ich in Uganda war oder in Kenia, die Leute haben echt gesagt, Mensch, stellt uns nicht den nächsten Sack Reis, wenn jetzt nochmal so banal, ein bisschen den Sack Reis vor die Tür, sonst, wie das ist, mit dem Fisch und mit der Angel. Gib mir lieber die Angel anstatt des Fisches. Und das ist genau das Thema. Die Leute sind selbstständig, die können selber machen, was machen. Und die wissen, was sie brauchen. Und wir müssen denen nicht, die können nicht so ignorant oder sollten nicht so ignorant sein und immer mal sagen, das ist das, was du am besten machst.
Okay, das ist beantwortet. Das macht Sinn, wenn man das hört. Man fragt sich eher, warum wurde das viele Jahre dann irgendwie nicht so gemacht. Auch Spenden sind ja wichtig, gar keine Frage.
Absolut.
Aber ich glaube, das, was über Mikrofinanz generiert wird, ist ja auch eine gewisse, du hast es gerade Skalierbarkeit genannt, es ist ja auch etwas, was weitergegeben werden kann und was dann auch übrigens, auch wenn das vielleicht böse klingt, aber materialisiert werden kann. Also man kann damit Geld verdienen und zwar auf im Grunde fast jeder Seite. Und wir haben es am Anfang unserer Karrieren gelernt, dass ein gutes Geschäft immer dann ist, wenn jeder was davon hat.
Ja.
Und das gehört natürlich auch in diese Kategorie, glaube ich.
Absolut. Das ist genau das der Punkt. Also es ist, ich würde mal sagen, sonst böse Zungen behaupten ja immer, Entwicklungshilfe, sage ich jetzt mal direkt, ist der moderne Kolonialismus, ne? Aber das möchte ich jetzt mal nicht so. Ich zitiere das jetzt mal. Aber in gewisser Weise hat das Ansätze teilweise gehabt. Es wurde natürlich schon vor einigen Jahren, das glaube ich, Entwicklungshilfeminister war einmal der Müller vor Jahren und hatte schon den Ansatz gehabt, immer auch Unternehmertum zu entwickeln, auch in den Entwicklungsländern, damit die Volkswirtschaften und da auch die Gesellschaften sich weiterentwickeln. Das hat ja eine lange Kette, ein wirklicher Impact. Wir reden ja Impact auf der einen Seite für die Menschen direkt, die das Darlehen bekommen, aber es hat ja auch einen breiteren, größeren Impact, wenn man sagt, dadurch kann Bildung generiert werden. Die Kinder können dadurch zur Schule gehen, weil man muss in Entwicklungsländern überall Schulgebühren zahlen. Und gerade wenn du eine bisschen bessere Qualität an Schule haben möchtest, erst recht. Also das heißt, die müssen eine Veränderung, also Bildung führt ja auch zu Veränderungen der Gesellschaft bei. Oder auch zum Beispiel Nigeria, sagt man, durch Mikrofinanz ist die Scheidungsrate extrem hochgegangen, weil die Frauen sich finanziell halt unabhängig sind, ne? Und dann damit ihr Leben selber gestalten können.
Das ist jetzt ein zweifelhafter Erfolg oder ist das ein guter Erfolg? Ich weiß es nicht. Lass mich unkommentieren.
Lass mich unkommentieren. Ja. Aber das sind so Themen, die ja auch dann, wo ein Impact wirklich langfristig auch gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringt, ne? Auch volkswirtschaftlich, dass man eigentlich Unternehmertum fördert in diesen Ländern. Wir geben ja auch nichts an Regierungen, wir geben immer an private Institutionen, also ein rein privat organisiertes und strukturiertes Investment.
Okay, spannend. Jetzt ist es natürlich naturgemäß auch immer so, dass es auch Kritik gibt. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es sich ja auch materialisieren muss für alle Beteiligten dieses Geschäfts. Jetzt wird viel darüber gesprochen, dass Zinsen sehr hoch sind, die bezahlt werden müssen. Kannst du uns da ein Beispiel nennen, den Prozess? Wer legt den Zins fest? Ist das vergleichbar mit Geschäften, die hier in Deutschland beispielsweise gemacht werden, wo man einen Leitzins hat, an dem man sich orientiert? Und erklär uns mal ein bisschen, wie das in Ländern stattfindet, die vielleicht nicht so ein etabliertes Bank- und Finanzsystem haben.
Ja, also wir müssen grundsätzlich, wir müssen immer, oder wir werden ja auch kontrolliert von der BaFin und allen möglichen und von der KVG, wir müssen immer marktgerechte Zinsen verlangen. Jetzt die Frage, was ist ein marktgerechter Zins in Peru, ne, zum Beispiel? So, dann müssen wir uns natürlich das Umfeld angucken. Wir gucken uns die allgemeinen Zinssätze dort an, was die Banken an Darlehenszinsen nehmen. Und wir dürfen uns natürlich, man darf natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das heißt, wir können kein Darlehen von uns, ein Baudarlehen, wo wir bei, keine Ahnung, 3,1% liegen, nicht vergleichen mit einem Mikrodarlehen. Mikrodarlehen ist ein kurzfristiges Darlehen, es ist unbesichert. Und wie so eine Art Überziehungsdarlehen auf dem Girokonto. Mit diesen Zinssätzen müssen wir es vergleichen. Ich glaube, ich habe letztens von meiner Bank gerade eine Mitteilung bekommen, dass der Überziehungszinssatz auch schon wieder bei 14-15% liegt. Also da sind wir gar nicht mal weit weg. Die Weltbank sagt, dass der durchschnittliche Zinssatz im Mikrofinanzbereich bei 24% liegt. Aber immer in der lokalen Währung. Das dürfen wir nicht vergessen. Nicht in Euro oder Dollar, sondern wirklich in der lokalen Währung. Und da haben wir vor Ort ganz andere Zinssätze. Die sind natürlich teurer als bei der Bank. Lass es, keine Ahnung, 4-5% mehr sein, weil es ist ein kleinteiliges Geschäft. Wir reden ja, was ich vorhin schon erzählt habe, wir reden über $300. Es ist oft noch manuell, das heißt, der Kreditberater geht hin zum Kunden, fährt dorthin, guckt sich auch das Umfeld an, zahlt das Darlehen aus. Die Zinsen werden reingenommen. Also es ist ja noch teilweise noch manuell. Also die Auszahlung der Zinsen und der Darlehen, das ist manuell, aber die Abwicklung hinten dran ist schon sehr digital bei den Unternehmen. Aber deswegen sind die Zinssätze auch so, wie sie sind. Es würde aber nicht funktionieren, wenn die Menschen das nicht zurückzahlen könnten. Das tun sie. Und ich kann mich noch an eine Story in Tadschikistan erinnern. Da waren wir auf dem Markt und da hat so ein Mann auf Truhen verkauft. Erst wusste ich gar nicht, was das für Truhen sind. Und dann stellte sich heraus, das waren diese, was bekommt man, wenn man heiratet, eine Aussteuertruhe. So eine Truhe war es und auf jede Truhe hat er eine Marge von 200% gehabt. Warum? Kennen wir alle. Was macht es aus? Den Einkaufspreis. Und er hat diese Truhen mit alten Europaletten hergestellt. Ne, und hatte also günstigen Materialeinkauf, gute Qualität der Truhen und hat er halt zum guten Preis verkaufen können. Und das funktioniert.
Okay, eine Aussteuertruhe. Ich hab jetzt noch keine gesehen, aber es ist wahrscheinlich auch ein Relikt aus älteren Zeiten.
Also deine Großeltern könnten sich vielleicht noch dran erinnern.
Ja, ich würde sie gern fragen, aber das geht leider nicht mehr. Aber guter Punkt, aber das sind ja genau die griffigen Beispiele, die man einfach mal verstehen muss.
Genau.
Hilf mir mal zu verstehen, es gibt ja lokale Banken. Ich spreche nicht von den Mikrofinanzinstituten, ich spreche von lokalen Banken. Mhm. Warum geben die den Leuten keinen Kredit?
Weil das nicht deren Geschäftsmodell ist, weil die nicht raus aufs Land gehen und für $500 einen Kreditofficer dahin schicken und die wieder reinholen. Das ist man kann es eigentlich vergleichen mit unserer alten, Volksbanken- und Raiffeisen-Struktur, die wir in Deutschland haben. Ne? Also auf dem Dorf, man kennt sich, der kriegt ein Darlehen, der kriegt dann nicht, aber weiß man, wie die familiären Verhältnisse sind. Solche Strukturen sind das im Mikrofinanzbereich. Da können Geschäftsbanken, also wie eine Deutsche Bank und eine Commerzbank, das ist nicht deren Geschäftsmodell. Ich weiß noch, dass eine Citibank hat es mal versucht, in Lateinamerika in das Mikrofinanzgeschäft einzusteigen. Die haben es dann wieder aufgegeben. Das passt nicht zu deren Unternehmensstrategie.
Das heißt, die lokalen Geschäftsbanken passt nicht zu ihrer Strategie in aller Regel. Begründung hast du geliefert. Dann gibt es sicherlich aber auch noch einen illegalen Kreditvergabemarkt. Also diese Kredithaie, wenn wir das mal so nennen wollen.
Ja.
Das gibt es ja mit Sicherheit auch. Wenn es einen Bedarf nach Geld gibt, gibt es auch immer einen Bedarf nach jemandem, der einem das Geld leiht. Und dann sprechen wir wahrscheinlich von kriminellen Strukturen mit auch nochmal ganz anderen Zinssätzen, oder?
Genau. Also es gibt den kriminellen, oder sagen wir mal lieber informellen Sektor, den es da natürlich bei den Kredithaien gibt oder Geldhaien. Da weiß ich jetzt, auch aus Tadschikistan, da habe ich sie gesehen, da nehmen die 20% pro Tag.
Pro Tag.
Pro Tag für ein Darlehen. Aber ich habe jetzt auch gelernt, sowas Ähnliches gibt es in UK auch für junge Menschen fürs Wochenende. Wenn die ein Darlehen fürs Wochenende aufnehmen, können die auch so ähnlich die Zinssätze da auch. Aber das ist wirklich ein Kreditteil, ein Geldteil. Und das ist leider auch, und dadurch ist Mikrofinanz, hat ja alle Dinge haben immer zwei Seiten, hat die Medaille. Ne? Und auch bei Mikrofinanz ist das der Fall. Wenn man sieht, man kann Geld damit verdienen und wir bewegen uns ja im sogenannten Bankenbereich auch mit Mikrofinanz, ist ja nichts anderes als Banken Finanzdienstleistung, ne? Und wenn Menschen sehen, da kann ich Geld mit verdienen, dann will man natürlich, erweckt natürlich auch ein bisschen die Gier. Und das sehen wir bei einigen Instituten oder auch in einigen Ländern, kann man das sehen, dass es so, wenn es nicht mehr, ich sage jetzt mal, die Mission oder Vision ist, wirklich diesen Menschen Gelder zur Verfügung zu stellen zu normalen Konditionen, sondern zu sagen, ich will meine Rendite optimieren und Menschen mehr und mehr Darlehen vergeben, obwohl sie es sich nicht leisten könnten. Ne? Diese Überschuldungsthematik ist ein Thema in manchen Ländern leider. Dann muss man sich überlegen, also das ist eben die Kehrseite und da gibt es halt leider auch Fälle, wo dann Menschen sich wirklich in Überschuldung gegeben haben, dann zu solchen Kredithallen gegangen sind, sich das Geld dort geliehen haben, damit sie es bei der Bank zurückzahlen können oder bei dem Mikrofinanzinstitut und der Strudel wird dann immer noch schlimmer. Und das ist meiner Ansicht nach immer ein ganz starkes Governance-Thema der Bank oder des Instituts.
Ja, würde ich jetzt als ersten Impuls auch so sehen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Edda, diese Überschuldungsproblematik gibt's ja auch in der Industrienationen. Ja. Also da fällt mir das amerikanische Beispiel ein. Jede Karte hat Schulden von 8.500 Dollar und wenn man nichts mehr bekommt, geht mal zum nächsten Kreditkarteninstitut. Und also das ist bekannt, dass es das auch hier gibt. Es ist wahrscheinlich dann nicht ganz so mit kriminellen und halbseidenen Personen ausgestattet. Lass mich eine Frage stellen. Was immer ganz interessant ist, ist die Ausfallrate. Und ihr macht das jetzt schon so viele Jahre. Das heißt, ihr habt da bestimmt auch schon belastbare Zahlen zu. Also von 100% Mikrofinanzkrediten, die ihr vergebt, 5% fallen aus. Habt ihr eine Zahl, die du mit mir teilen darfst und möchtest?
Also wir haben, dann muss man zwei Ebenen uns angucken. Also wir haben einmal die Ebene der Mikrofinanzinstitute. Also das sind unsere direkten Vertragspartner. Und dann haben wir die Ausfallraten bei den Endkreditnehmern. Die tracken wir ja durch das Mikrofinanzinstitut. Die müssen uns die Daten ja jeden Monat liefern, ne? Also so ein Covenants. Und zu sagen, was fällt bei den Darlehen aus? Und bei den Endkreditnehmern ist es wirklich überraschend. Wir haben Rückzahlungsquoten von 94-95%. Also 94-95% der Darlehen werden zurückgezahlt. Bei den Banken oder bei den Mikrofinanzinstituten liegen wir ungefähr bei einer Ausfallquote von 0,6, 0,7 pro Jahr.
Okay, lass uns die zwei Ebenen nochmal schnell anschauen, vielleicht nochmal vertiefen. 95% aller Mikrofinanzkreditnehmer, die Näherin in Indien, der Bauer in Tadschikistan, zahlen ihr Geld zurück.
Genau.
95%. Mhm. Von den Mikrofinanzinstituten ist die Rückzahlungsquote sogar noch deutlich höher, also nahezu 100%. Mhm. Das liegt vermutlich daran, weil sie ja die Summe mehrfach vergeben können.
Genau.
Okay.
Genau. Die haben ja dann auch wieder Tausende von Kunden. Ja, oder, und dann, wenn dann 1, 2, 3 ausfallen, das
blendet sich das entsprechend.
Ne? Genau. Ja.
Was war denn, finden wir gerade spontan ein, was war denn in so Zeiten Corona?
Ja, das war, danke der Nachfrage. Aber da habe ich echt geschwitzt und hatte mir echt Sorgen gemacht Anfang 2020, als es mit den Lockdowns losging. Na, es ging natürlich auch in den Entwicklungsländern, fanden da die Lockdowns statt. Wir kennen das aus Mexiko und so. Und
ohne Kurzarbeitergeld übrigens, oder um genau. was wir hier hatten, ja.
Das ist der Punkt, weil wir, also A, haben, was wir fördern oder welche Jobs wir finanzieren, das sind ja keine Homeoffice-Jobs. Das sind alle Jobs, die Leute müssen raus. Der Schreiner muss raus, die Schneiderin muss raus, die Garküche in Asien muss draußen was machen. Und wenn die nicht raus können, verdienen die kein Geld. Und das fand ich echt interessant, dass auch in den Ländern selber wurde auch gestattet, eben, dass Stundungen stattfinden, dass die Menschen ihre Darlehen nicht sofort zurückzahlen müssen, sondern vielleicht erst in 3 Monaten oder in 6 Monaten. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben die Darlehen an die Mikrofinanzinstitute oder Mikrofinanzbanken haben wir auch gestundet, um 6 Monate oder um 12 Monate. Und haben gesagt, in der Zeit woher sollt ihr das Geld kriegen? Haben ja keine Einnahmen in der Zeit, ne? Und haben dann jetzt nach 3, 4 Jahren nach Corona, toi, 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 haben wir fast das ganze Geld wieder zurückbekommen.
Okay, das heißt, es hat im Grunde gar keinen wirklichen Knick in Anführungsstrichen gegeben, weil ja derjenige trotzdem dann in die Lage versetzt wurde, seinen Kredit zurückzuzahlen oder die Zinsen zu bedienen. Auch dank eurer Flexibilität, genau, die ihr gemeinsam mit dem Mikrofinanzinstitut vor Ort an den Tag gelegt habt.
Genau, ja, sonst wäre es aber auch nicht gegangen. Also wie sollte das möglich sein, ne? Da war ich echt sehr positiv überrascht, wie das gut funktioniert. Aber die haben ja auch keine andere Wahl. Die müssen ja dann wieder arbeiten, ne? Die müssen wieder Geld verdienen. Es gibt halt in vielen Ländern kein soziales Netz. Und das macht schon was aus. Das ist eine ganz andere Einstellung, auch vom Kopf her, dass du sagen musst, ich muss da jetzt durch.
Und um nochmal bei dieser Phase zu bleiben, das bedeutet für euch als Vorinitiator, hattet ihr da eine Verzögerung in der Zinszahlung der Darlehen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben die einfach, genau, wir haben die Darlehen, die Zinsen gestundet, teilweise, also entweder zwei Dinge, wir haben entweder die Darlehenssumme gestundet, also wenn die jetzt in 3 Monaten fällig gewesen wären, dann wäre sie jetzt erstmal in 12 Monaten gefällig werden und wir haben auch die Zinsen teilweise gestundet, ja. Und dann einfach verlängert und dann haben sie jetzt in 2-3 Jahren später zurückgezahlt.
Okay, das heißt, das hatte durch den längeren Zeitraum keine Auswirkungen auf eure Wertentwicklung?
Nee. Wir hatten in 22 hatten wir mal wir haben immer jedes Jahr eine positive Wertentwicklung gehabt. Seitdem der Fonds existiert, seit 2011, waren wir nie negativ. In 2020, das Jahr ist ja noch vielen bekannt, ne, durch die Aktien- und Rentenmärkte haben wir auch kein negatives Jahr gehabt, aber wir hatten keine hohe Rendite. Also wir haben nie eine hohe Rendite im Vergleich zu anderen, aber die war auch ein bisschen niedriger, aber da wir einfach Rückstellungen bilden mussten, aufgrund der Stundung. Weil normalerweise werden die Darlehen, die wir an Mikrofinanzinstitute vergeben, immer mit 100 bewertet. Und jetzt ist ja ein Event sozusagen hat stattgefunden. Und dadurch haben wir die abgewertet auf teilweise 90-80%. Und als wir das Darlehen dann wieder zurückbekommen haben, ist sie wieder auf 100 hochgegangen.
Verstehe. Also erstmal Gratulation, dass es noch keine negative Wertentwicklung gegeben hat. Ist natürlich eine überragende Leistung, die nicht jeder Fondsmanager für sich reklamieren kann.
Danke.
Stark sollte das Interesse auf diesen Bereich auch nochmal ganz besonders anstrahlen, weil Fakt ist, es geht ja nicht nur darum, etwas Gutes zu tun, was Interessantes zu tun, sondern auch etwas erfolgreich zu tun. Das ist halt nun mal der Dreiklang, der dazugehört. Das ist völlig klar. Eine letzte inhaltliche Frage habe ich noch zu dem Thema. Du hast vorhin über die KfW kurz gesprochen. Du bist so ein bisschen über die Kontakte bei der KfW in dieses Thema hineingekommen. Wäre doch eigentlich auch eine perfekte Geschichte für so eine KfW, die sich auch als Entwicklungsbank an der einen oder anderen Stelle sieht und als Weiterentwicklungsbank sich in diesem Bereich zu engagieren. Ich habe jetzt das große Bild, dass ich sage, wir wollen immer an Fluchtursachen arbeiten. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es hat ja ein bisschen was damit zu tun.
Ja, finde ich gar nicht. Lernung ist das gar nicht. Also,
aber die KfW engagiert sich bei solchen Themen auch schon. Das heißt, denen ist das nicht irgendwie durchgerutscht. Und
Okay. Also ich sag mal so, dass damals 2011 waren wir der erste Mikrofinanzfonds, der aufgelegt wurde zum öffentlichen Vertrieb. Und dass Privatpersonen in einen Fonds investieren konnten, der Darlehen vergab. Das ging früher nicht, vorher nicht oder als geschlossener sonst. Und da hat schon es war schon politisch bedingt. Das war schon politisch gewollt. Wir haben viel Lobbyarbeit gemacht die Jahre davor und waren beim BMF und haben an so Finanztagungen und sowas teilgenommen. Und die KfW war schon ein großer Treiber des Ganzen auch, ne? Weil sie haben damals auch viele also wir sind oft Co-Investor mit der KfW zum Beispiel, ne? Dass wir sagen, wenn wir ein Unternehmen haben oder mit der Weltbank zum Beispiel. Wir haben jetzt vor 3 Jahren hatten wir ein großes Darlehen post-Corona, wie man so schön sagt, nach El Salvador vergeben mit der Weltbank zusammen über 40 Millionen an eine Bank, die Frauenunternehmen förderte und die eine Agrarwirtschaft gerade förderte nach Corona. Und sowas machen halt die Entwicklungsbanken auch und die KfW ist auch eine dieser, die das noch macht.
Okay, finde ich klasse, dass im Grunde versucht wird, über diesen Weg auch tatsächlich Hilfe vor Ort stattfinden zu lassen.
Genau.
Das ist immer etwas, was, glaube ich, jedem einleuchtet, dass das wirklich wichtig ist.
Ja. Absolut. Das ist, wenn die Menschen wollen ihre Heimat nicht verlassen, wenn es nicht sein muss. Und wenn man dort vor Ort eben was aufbauen kann oder sie sich selber was aufbauen können und dort bleiben können, ist es natürlich auch ist die beste Möglichkeit.
Top. Edda, wie legst du dein Geld selbst an?
Nicht nur in Mikrofinanz.
Ich hatte irgendwie gehofft, dass du das sagst, weil wir propagieren ja auch immer die Streuung des Vermögens.
Genau, das haben wir doch schon vor Jahren gelernt,
das
oder?
Das haben wir vor Jahren gelernt. Manchmal haben wir es ignoriert, was wir gelernt haben. Aber, nein, ist also du hast eine klassische Geldanlagestrategie. Hast du einen Berater, der dich ein bisschen um dich kümmert? Oder,
ja, so einen oder anderen Berater aus der Vergangenheit habe ich noch, ja.
An die Zuhörer, Edda möchte nicht weiter darüber sprechen. Mir war auch die Kernaussage wichtig. wichtig, dass sie nicht nur in Mikrofinanz oder legst du nur in Nachhaltigkeit Geld an oder hast du auch Investitionen, von denen du weißt, die sind jetzt nicht hundertprozentig nachhaltig?
Sag mal so, ich habe viele Impact. Impact heißt für mich ja, dass ich dann direkt investiere in Private Debt oder Private Equity. Da gibt es ganz gute Möglichkeiten. Und dann aber auch dann natürlich jeder Fonds, also den ich investiert habe, der hat so ein ESG-Label auch oben drüber, ne? Mal mehr, mal weniger. Aber im Moment ist ja überhaupt die große Diskussion, kann ich jetzt Rüstung mit reinnehmen oder nicht? Oder Atomkraft? Da muss man sich dann auch mal gesondert drüber unterhalten. Das ist ein längeres Thema.
Das ist ein längeres Thema und das können wir dann vielleicht irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt machen, wenn wieder etwas mehr Klarheit dazu herrscht.
Genau.
Sag mir, wenn du die letzten 25 Jahre anschaust, du erzählst und hast erzählt, dass du unheimlich viele Reisen gemacht hast, in unheimlich vielen Ländern gewesen bist, sehr viele auch Menschen kennengelernt, die vielleicht jetzt mit unserer Finanzbubble in Frankfurt nicht allzu viel zu tun haben. Gibt es einen Moment, der dich besonders bewegt hat oder wo du dich besonders gerne daran zurückerinnerst oder wo du sagst, wow, das werde ich nie vergessen, das war vielleicht auch prägend oder es war einfach irgendwie, hat dich glücklich gemacht. Irgendwas in der Richtung, wo du sagen würdest, das muss ich unbedingt noch erzählen.
Also ich glaube, was mich immer glücklich macht, und das ist immer, wenn man bei den Kunden vor Ort ist. Und so ein Beispiel war, das auch prägend ist, war einmal meine Uganda-Zeit. Da war ich eine Woche in Uganda, da bei einer Familie leben können. Das war wirklich prägend. Also wenn man mit den Kindern dann zusammen im Zimmer schläft und das normale tägliche Leben mitmacht, ohne Strom und ohne fließend Wasser, super Handyempfang, ist das alles klar. In Uganda ist das alles klasse. Die Frau hängt dann immer in ihrer Lehmküche über Kohle und Holz und ist halt gesundheitsschädlich, ne, auf der anderen Seite. Aber dann gibt's so Momente, da die Jungs kannten besser unsere Nationalmannschaft im Fußball als ich. Das ist immer, wenn man mit den Menschen dann wirklich sich auch mal beschäftigt und auseinandersetzt und so ein Leben mal mitmacht eine Woche, das war schon sehr, sehr prägend. Aber auch so Dinge wie in Tadschikistan, wenn man mit den Bauern da unterwegs ist und dann kommt da einer an und sagt, ja, es gibt im Mikrofinanzbereich auch Gruppenkredite, dass eine Gruppe ein Darlehen bekommt. Jeder Einzelne bekommt ein Darlehen, aber sie haften, das ist die Solidarhaftung, sie haften zusammen. Und da kam der eine auch auf mich zu und sagte, Mädchen, du kriegst das Geld auf jeden Fall zurück, das verspreche ich dir. So, dann können halt schon die Tränen in den Augen stehen. Zu Anfang war es immer sehr schwierig, was du eben gesagt hast, mit diesen zwei Welten. Also zu Anfang habe ich, wenn ich dann hier zurückkam, habe ich gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Wo lebe ich hier? Was ist das? Also nach dem Motto so, ich möchte irgendwie die Welt retten. Aber das geht halt nicht. Das muss man einfach irgendwann mal trennen und zu sagen, okay, das ist die Welt, die ist anders. Ich will das gar nicht bewerten, die ist einfach im Moment noch anders und das ist unsere Welt, ne? Und man kann einen Beitrag dazu leisten, dass man es den Menschen besser gehen kann. Das ist die Haupt. Aber dann wirst du verrückt irgendwann, ne? Dann sagst du, jetzt bin ich hier, jetzt gehe ich in so ein, soll ich mir jetzt eine Avocado kaufen oder was weiß ich, oder Klamotten kaufen, ne? Machst du dann nicht. Aber das muss man trennen. Das muss man einfach lernen zu trennen. Das war zu Anfang schon nicht so ganz einfach. Aber deswegen bin ich über diese Geschichten vor Ort, also die ich erleben durfte, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich so dankbar. Das ist wirklich schön.
Und die Zuhörer hören es vielleicht, ich sehe es auch, Edda strahlt. Es ist toll, wir könnten noch stundenlang darüber sprechen. Ich liebe es, wenn dann auch so Geschichten erzählt werden, wo man merkt, da brennt jemand dafür und man findet das wirklich toll, was man da erlebt. Und man findet es im Endeffekt auch toll, dass man Menschen helfen kann.
Ja, genau.
Ohne dabei naiv oder auch blauäugig zu sein, weil ich glaube, das ist so die Kombination, die auch einem nicht so oft abgenommen wird, muss man sagen.
Nee,
ja, jetzt, Edda, zum Schluss, ich weiß, dass es Pläne gibt, in absehbarer Zeit die operative Leitung von Western Visions nach über 20 Jahren abzugeben, den Staffelstab ein bisschen weiterzuleiten oder weiterzugeben. Ganz ehrlich, willst du mehr in Bergen verbringen oder mehr diese Reisen ohne irgendwelche geschäftlichen Hintergedanken oder Motivationen machen? Oder gibt's irgendwas Geheimes, ein Zweitprojekt, was du noch anstrebst? Sag doch nochmal was dazu.
Also erst nochmal ganz kurz zu der operativen Sache. Ja, wir haben ja im Moment noch ein neues Produkt aufgelegt, neben Mikrofinanz, einen Fonds, der in Solarelektrifizierung in Sub-Sahara-Afrika investiert. Und ich war jetzt gerade wieder vor Ort und jetzt brenne ich gerade für das Thema. Also von daher will ich das auch noch auf jeden Fall erfolgreich platzieren. Aber auf der anderen Seite, ja, irgendwann macht man sich Gedanken darüber, Mensch, was passiert danach, ne? So, also, du hast gesagt, wir kennen uns ja schon eine gewisse Zeit, also wir sind schon eine gewisse Zeit im Business und auch so aus dem Bekanntenkreis, auch im geschäftlichen Umfeld, dann merke ich es immer mehr, dass Menschen so in den Ruhestand gehen oder das machen und so. Und irgendwann kommt man auch dahin und sagt, ja, es ist wichtig, dass jemand anders das übernimmt, damit es weitergeführt wird. Und ich kann nicht so ignorant sein, dass ich das bis 80 mache. Auf keinen Fall. Ne? Also, weil das funktioniert auch nicht. Es müssen neue Ideen rein, es muss jemand mit neuen Ideen rein und neuen Wind, wie man so schön sagt. Ne? Und das wünsche ich mir auch, damit die Firma erhalten bleibt. Das ist das A und O. Auch für meine Kolleginnen und Kollegen, dass sie alle einen guten, hoffentlich einen sicheren Arbeitsplatz haben für die Zukunft. Und ich, ja, ich liebe die Berge nach wie vor. Also ich würde auch noch gerne mehrere Touren dorthin machen. Wir haben ein soziales Projekt gestartet mit einer Stiftung. Da habe ich auch Spaß dran, mal was anderes, auch hier in Deutschland, ein bisschen was zu machen für sozial benachteiligte Jugendliche. Da möchte ich mich auch ein bisschen mehr intensiver drum kümmern. Also es sind für die Zukunft schon andere. Kann ich mich doch gut beschäftigen, würde ich mal sagen.
Also ich habe dich nicht anders kennengelernt, dass langweilig wurde es dir nie und es war auch nie langweilig mit dir übrigens, das darf ich auch sagen. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in diesen wichtigen Bereich der Mikrofinanzierung und des Impact-Investierens. Ich habe eine Menge gelernt und nehme wieder eine Menge mit und werde ganz sicher mit vielen meiner Bekannten und Freunde über dieses Thema mal sprechen, weil Fakt ist auch, es ist unbekannt. In der
immer so, meinst du?
Ich glaube schon.
Ja, hast
recht. Ist zumindest in dem Milieu, in dem ich mich bewege, ist es eher unbekannt. Und ihr habt einen tollen Job gemacht, du machst einen tollen Job und du gibst das Feuer weiter. Den Eindruck habe ich gewonnen und wünsche dir für alles, was kommt, nur das Beste und ich hoffe, wir verlieren uns nicht aus den Augen.
Bestimmt nicht. Vielen Dank, Jo. Dankeschön.
Dankeschön, Edda.
Eine Produktion von Faux Professionnel.